Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Ich bin Christina und ich bin heute alleine hier. Rebecca steckt wegen plötzlichem Schneefall in London fest, ihr Flug wurde gecancelt und deswegen kann sie heute bei der Aufnahme leider nicht dabei sein. Nachdem ich die letzte Folge aussetzen musste, ist es dieses Mal andersherum. Wir setzen aber alles daran, dass wir dann bei der nächsten Aufnahme auf jeden Fall wieder zusammen hier sitzen können. Apropos letzte Folge, die hat Rebecca mit Caro von Viva Con Aqua aufgenommen und die war für mich super interessant anzuhören. War auch mal was anderes, quasi als Außenstehende in Anführungsstrichen nur zuzuhören. Falls ihr die Folge also bisher noch verpasst habt, dann hört doch auch da gerne doch rein. Mit dieser Folge jetzt hier schließen wir dann auch den Themenbereich Wasser ab und es ist auch die letzte inhaltliche Folge dieses Jahr. Aber vielleicht haben wir ja noch eine kleine Überraschung für euch bereit, dazu dann aber später mehr. Jetzt geht es nämlich erstmal um Meeresschutz, denn ich bin natürlich nicht ganz alleine, sondern ich spreche heute mit Flo Stadler von der Organisation Sea Shepherd über seine Arbeit. Er ist Kampagnenleiter der deutschen Baltic Sea Campaign und Kampagnenleiter von Sea Shepherd Deutschland. Mit ihm spreche ich über den Schutz der Meere und die Bedeutung der Meere für unser Klima und die Arbeit der Organisation generell. Ja, hallo Flo, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns Gast im Podcast zu sein.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, da sein zu dürfen.
Einige unserer HörerInnen kennen Sea Shepherd bestimmt, aber erzähl doch mal vielleicht so die Ursprünge. Woher kommt die Organisation? Wie hat sich Sea Shepherd gegründet und vielleicht auch wieso? Also was ist das Hauptziel eurer Organisation?
Sea Shepherd gibt es mittlerweile seit über 45 Jahren. Die wurden gegründet 1977 von Captain Paul Watson, der auch einer der Gründungsmitglieder von Greenpeace war. Und in den 70er Jahren, als dann die Umweltschutzbewegung so Fahrt aufgenommen hat, gab es tatsächlich auch ein paar Dispute zwischen Greenpeace und Paul Watson in der Art und Weise, wie Kampagnen ausgeführt werden. Sprich, man wollte auf der einen Seite sehr friedlich agieren und sehr viel auf Kompromissbereitschaft setzen, wobei Paul erkannt hat, dass das nicht immer zielführend ist, gerade in Diskursen oder in Problemstellungen, wo man sich so diametral gegenübersteht, wo die einen etwas zerstören wollen und die anderen das schützen wollen und dazwischen eigentlich kein Raum für Kompromisse ist. Und Paul ist dann ausgeschieden und hat dann seine eigene Organisation gegründet und hat gesagt, was ich machen will, ist, ich will Schiffe betreiben, ich will Meeresschutz ausführen und ich will dahin gehen, wo es weh tut. Ich will dahin gehen, wo die Verstöße auf hoher See passieren. Ich will dahin gehen, wo Wilderei stattfindet und ich will das an Ort und Stelle unterbinden und nicht warten, bis irgendwelche politischen Entscheidungsträger in Jahrzehnte später vielleicht mal eine Lösung für ein Problem gefunden haben, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht schon zu spät ist. Und die Art und Weise der Arbeit liegt natürlich heute noch bei uns in unserer DNA.
Ja, du hast jetzt schon euer Ziel angesprochen und bei uns am Anfang vom Podcast haben wir immer so einen kleinen Jingle und darin heißt es global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Wenn du es jetzt einmal so zusammenfassen würdest, wie willst du mit deinem eigenen persönlichen Engagement die Welt auf den Kopf stellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich quasi fast täglich. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt der Arbeit. Also man muss sich permanent selbst hinterfragen und man muss gucken, wo sind denn die Probleme unserer heutigen Zeit? Welche Probleme kann ich mit meinem Skillset und mit meinem Wissen und vielleicht auch mit meinem Netzwerk angehen? Und welche Arten von Werkzeugen stehen mir dabei zur Verfügung? Für mich war das ganz klar ein auslösendes Thema, als ich das erste Mal gesehen habe, wie ein Wal harponiert wurde von einem japanischen Fangschiff. Und das hat mich komplett aus der Fassung gebracht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das 2008 oder so war, das noch passieren kann. Und ich habe gemerkt, naja, das Thema ist ja anscheinend schon seit den 60ern irgendwie da. Und es gibt Organisationen und es gibt Leute, die protestieren gehen. Das hat sich anscheinend nichts verändert. Das heißt, vielleicht ist das nicht die richtige Art der Arbeit. Und für mich war das ziemlich ernüchternd, bis ich dann eben auf Sea Shepherd gestoßen bin und gesehen habe, es gibt Individuen da draußen, die gucken nicht nur zu, sondern die stellen sich dem Ganzen entgegen. Und ich habe mir gedacht, so, das passt so zu meiner Mentalität und zu meiner Auffassung von Veränderung. Und deswegen habe ich gesagt, ich will mit meinem Engagement diese Veränderung selber herbeiführen können. Ich will da Teil davon sein, und zwar aktiv und nicht nur passiv. Und von daher, ja, das Ziel kann es dann entweder nur sein, sich hinzustellen, zu dokumentieren, Druck aufzubauen, ein Dunkelfeld, was Wilderei und illegale Aktivitäten angeht, zu erhellen und daraus auch aus den Erfahrungen daraus neue Energie und neue Ideen zu sammeln, mit denen man das ganze Projekt irgendwie weiterbringt.
Du hast es ja schon gerade selber angesprochen, du willst dich dagegen stellen oder ihr stellt euch dagegen. Was unsere HörerInnen jetzt nicht sehen, was ich aber sehe, du hast auch das T-Shirt mit eurem Logo an. Und das sage ich mal, das spielt ja auch so ein bisschen diese, ich sag mal, radikalere Vorgehensweise vielleicht auch da. Du hast eben auch schon gesagt, friedlich sein ist nicht immer zielführend, Kompromisse sind manchmal schwierig. Und dieses Logo, das ist ja so ein bisschen, ja, piratenmäßig angehaucht mit Totenkopf und gekreuztem Hirtenstab und Dreizack. Ihr werdet ja auch immer wieder kontrovers diskutiert. Also ich würde ja auch an verschiedener Stelle, da fällt auch mal so der Begriff Ökoterrorismus, wenn es um eure Arbeit geht. Was antwortest du diesen Leuten, wenn euch zum Beispiel Ökoterrorismus vorgeworfen wird, beziehungsweise auch, welche genaue Vorstellung von Aktivismus liegt eurem Engagement eigentlich so zugrunde?
Ja, also dieser Begriff Ökoterrorismus fällt immer und ich finde, das ist ein sehr diffamierender Begriff, weil wir in unserer Arbeit ja genau das Gegenteil machen. Also wir wollen natürlich die Biosphäre und das Ökosystem schützen und nicht terrorisieren. Also der Begriff passt deutlich besser auf industrielle Fangschiffe, auf Wilderer, auf illegale Fischereioperationen. Alles, was irgendwie danach gerichtet ist, das Ökosystem auszubeuten und zu zerstören. Ich denke nicht, dass man uns Terrorismus vorwerfen kann, allein schon deswegen, weil wir in unserer Arbeit natürlich aggressiv vorgehen. Wir wollen ja auch eine aggressive Art der Ausbeutung verhindern, aber wir agieren seit 45 Jahren immer gewaltfrei. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben nie Aktionen und nie Strategien entwickelt, die menschliche Verluste oder Verletzungen in Kauf nehmen oder provozieren. Und wir wissen natürlich sehr gut, wie weit wir gehen können. Und das hat bislang ja auch ganz gut geklappt. Was wir allerdings machen, und ich habe es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, ist direkte Aktion. Und direkte Aktion ist im Endeffekt eine Art und Weise des Protests, die sich aber nicht auf Protest allein fixiert. Das heißt, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, Wissen schaffen, Aufruhr schaffen, Petitionen anstoßen, um politische, ja, Entscheidungsfindungen voranzubringen. Das ist natürlich alles wichtig. Aber diese Paradigmenwechsel, die wir sehen, die sind super langsam. Direkte Aktion sorgt dafür, dass man einen direkten Impact hat, dass die Verursachenden sofort und auf der Stelle gestoppt werden können. Und das kommt natürlich auch unserer Arbeit ganz gut zugute, weil wir Erfolge liefern, weil wir Erfolge erzielen können. Jetzt ist es halt so, die direkte Aktion ist ja eigentlich, kommt ja so aus dem Anarchismus eigentlich und aus einer Art Trotzreaktion. Das bedeutet, dass man einfach so tut, als wären die Menschen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, das Problem zu lösen, gar nicht verantwortlich, als gäbe es niemanden anderen, der das tun kann. Und man macht es aus Trotz einfach selber. Und genauso arbeiten wir. Wenn wir draußen sind und Wilderer jagen, dann wäre das natürlich eigentlich auch die Aufgabe von Staatengemeinschaft, von Vereinten Nationen zum Beispiel auf hoher See oder eben auch von den Behörden in den jeweiligen Ländern, in denen wir operieren. Aber ganz oft ist es einfach so, dass die Kontrolldichte nicht da ist, dass Korruption besteht und dass es einfach einen viel zu großen Raum gibt für illegale Operateure da drin, sich zu bewegen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und in dem Sinn sind wir natürlich kompromisslos und in dem Sinn sind wir natürlich auch radikal, weil wir eben, wie das Wort schon sagt, dieses Problem nicht oben an der Blüte anfassen wollen, sondern wir wollen runter an die Wurzel. Wir wollen das Problem bei der Wurzel packen und deswegen passt dieses Wort radikal vielleicht ganz gut, aber eben nie mit dem Hintergedanken, dass andere Menschen zu Schaden kommen. Ja, und was wir dann machen, wir haben natürlich einen Werkzeugkasten mit Taktiken, mit denen wir arbeiten und uns ist klar, dass wir natürlich nicht überall gleichzeitig vor Ort sein können. Wir können nicht mit unserer Flotte mit ungefähr 10 Schiffen die komplette Welt schützen. Das wäre natürlich auch utopisch und vielleicht sogar idiotisch, das anzunehmen. Aber wir können uns an Hotspots bewegen, wo die Artenvielfalt entsteht, wo Aufzuchtgebiete sind von Fischen und von Meeressäugetieren zum Beispiel, und können die schützen, um dafür zu sorgen, dass sich die bedrohten Bestände aus diesen Hotspots heraus wieder entwickeln können.
Du hast jetzt schon eure direkte Aktion und eure Vorgehensweise angesprochen. Da will ich auch gleich auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Aber jetzt vielleicht nochmal kurz für den Anfang nochmal auf so einer bisschen größeren Ebene bleiben. Also du hast jetzt schon ganz oft angesprochen, dass eigentlich von der Politik viel zu wenig gemacht wird und dass da einfach zu langsam oder zu wenig einfach passiert. Wie gesagt, auf eure genaue Vorgehensweise gehen wir gleich nochmal genauer ein, aber vielleicht an der Stelle nochmal die Rückfrage. Seid ihr mit Politik auch irgendwie im Austausch? Also versucht ihr auch da irgendwie Gesetze oder vor allen Dingen die Umsetzung ja von Gesetzen irgendwie anzustoßen? Ist das auch Teil eurer Arbeit oder ist es bei euch, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürlich nur wirklich dieses Rausfahren auf Booten und wie du sagst, das Problem an der Wurzel anpacken?
Naja, natürlich ist es, wäre es sinnvoll, auf beiden Ebenen anzugreifen, aber um in der Politik was zu verändern, braucht man ein sehr gutes Netzwerk, man braucht sehr viel Geld, man braucht darüber hinaus auch, ja, einen sehr langen Atem, um das durchzuziehen. Und wir sind keine Lobbyvereinigung, wir haben keine Leute von uns, die für uns auf politischer Ebene Partei ergreifen. Wir haben natürlich PolitikerInnen von lokaler Ebene bis auf Europaebene hoch, die natürlich hinter unseren Forderungen stehen, und wir hoffen natürlich darauf, dass die gut umsetzen. Wir haben auch schon Klagen initiiert, zum Beispiel was das Verbot der Waljagd auf den Färöerinseln angeht, aber wir sehen halt einfach, dass wir uns da viel zu langsam bewegen. Was nicht heißt, dass wir keine politischen Forderungen haben. Wir sehen das ja heute, dass das Thema Überfischung, Artensterben, Klimakrise so allgegenwärtig ist. Und ich behaupte jetzt einfach mal, außer ein paar wenige politisch aktive Menschen, die das bewusst verdrängen, hat jeder im Kopf, um was es hier geht. Und es ist heute in der Politik wahrscheinlich keine Frage des Wissens mehr, sondern eher des politischen Willens. Und ja, wir müssen gucken, dass die Forderungen, die wir stellen, auch irgendwie umgesetzt werden. Das heißt, dass es Schutzgebiete gibt, die nicht nur zahnlose Papiertiger sind, sondern auch als solches irgendwie gehandhabt werden. Dass wir Rückzugsräume schaffen für Arten, um sich da zu erholen und um da wieder die Bestände aufzufüllen, dass wir No-Take-Zones etablieren, in denen Fischerei einfach gar keine Rolle mehr spielt. Wir brauchen deutlich mehr Kontrollen von allen staatlichen Akteuren, um zu verhindern, dass sich da irgendwo wieder ein Dunkelfeld ausbringt. Und wenn sich jemand findet und wenn jemand festgenommen wird, dass die Strafen einfach so hoch sind, dass es das Geschäftsmodell nicht hergibt, jede Woche oder jeden Monat einfach ein paar Strafen zu bezahlen und dann trotzdem noch gewinnbringend illegal zu fischen.
Du hast jetzt schon Probleme angesprochen wie Artensterben oder auch, dass ihr euch für so Schutzgebiete und so einsetzt. Vielleicht, um das einfach mal klar wirklich zu machen, wofür ihr euch wirklich denn einsetzt, weil auf eurer Website schreibt ihr zum Beispiel, Zitat, die Meere schützen bedeutet, unser eigenes Leben zu schützen, Zitat Ende. Was bedeutet es denn konkret? Also, wieso ist es so, dass Meere schützen unser eigenes Leben zu schützen bedeutet? Also, wo genau ist die Verbindung zwischen unserem Leben und den Meeren?
Ja, das ist tatsächlich was vielen Menschen anscheinend nicht ganz bewusst ist. Also wir leben ja hier auf einem Planeten, der ein eigenes Lebenserhaltungssystem hat. Der versorgt uns mit Nahrung, mit Sauerstoff, mit ausreichend Wasser. Aber das ist ein sehr fragiles System. Und das ist deswegen sehr fragil, weil wir als Menschen natürlich die Möglichkeit haben, dieses System super stark negativ zu beeinflussen. Das passiert eben aus Gier, das passiert eben auch darauf, deswegen. Das passiert deswegen auch, weil wir als Menschen oft noch nicht kapiert haben, dass sich diese Welt nicht um uns dreht. Also wir leben nicht in einer anthropozentrischen Welt, sondern wir leben in einer Biosphäre, in der die Biosphäre im Mittelpunkt steht. Wir sind nur ein Zahnrädchen von sehr, sehr vielen. Und wenn wir einfach nicht wahrhaben wollen, dass es hier nur begrenzte, dass alle Ressourcen, die wir hier haben, begrenzt sind, und wenn wir nicht klar verstehen, dass die Ressourcen, die da sind, und dazu zähle ich natürlich auch Flora und Fauna, co-abhängig sind voneinander. Das heißt, dass ich nicht einfach eine Art entnehmen kann, ohne dass es Auswirkungen auf eine andere Art hat, dann zerstören wir dieses Ökosystem so krass, dass wir einen Kipppunkt nach dem anderen erreichen. Heißt, ein Punkt, von dem es quasi keinen Schritt zurück mehr gibt, keine Erholung, keine Verbesserung mehr. Und wie gesagt, die Meere sind das größte Ökosystem, was wir auf diesem Planeten haben. Wir haben hier 70% der Fläche, die 50% vom Sauerstoff produziert, und glaube ich 95%, die 95% aller Lebewesen und Pflanzen enthält. Wenn wir da so agieren, dann zerstören wir natürlich auch unsere Lebensgrundlage. Das heißt, wir entnehmen unfassbar viel Fisch. Wir haben mittlerweile über 90% der großen Raubfische vernichtet. Die sind weg. Und dazu zählen natürlich die Haie, die Thunfische, die Schwertfische. Und nachdem die weg sind, gehen wir auf die kleineren Arten und fischen uns quasi im Nahrungsnetz immer weiter nach unten. Gleichzeitig entnehmen wir Millionen Tonnen von Krill, die als Nahrungsgrundlage für Meeressäugetiere wie Wale da sind. Und so zerstören wir Stück für Stück sämtliche Säulen, auf denen unser eigenes Leben mitunter basiert. Für uns sind die Meere, ja, sollten ja nicht nur eine Art Freizeitpark sein, wo man im Urlaub hinfährt und am Strand liegt und ein bisschen schnorcheln geht. Die Meere sind die Lebensgrundlage für Sauerstoff, für Nahrung. Und deswegen ist es natürlich katastrophal. Zerstören wir die Meere, zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage und damit auch unsere Existenz auf diesem Planeten irgendwann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses gerade auch, was du sagst, zum Beispiel, dass die Meere irgendwie Sauerstoff produzieren und auch diese Verbindung ja, die zwischen der Erwärmung der Meere und der, also Klimakrise und wie das Meer zusammenhängt. Ich glaube, das muss man sich immer mal wieder auch so vor Augen führen, wie stark das einfach irgendwie alles zusammenhängt. Und ich meine, dann gibt es ja auch, sag ich mal, Probleme, die, glaube ich, vielen bewusst sind. Also dieses Problem des Meeresplastiks, so ich glaube, das ist vielen Menschen bewusst. So, dass das ein Problem ist und auch Dinge vielleicht wie Überfischung, die du jetzt angesprochen hast, aber auch, du hast es ja schon sehr drastisch gesagt, aber so ist es ja auch einfach, wie viel Prozent an Arten wir schon verloren haben und so. Ja, da spielen ja einfach ganz viele verschiedene Aspekte so zu Verschmutzung, Artenvielfalt und so weiter mit rein. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind Dinge, die du jetzt angesprochen hast oder ja, wie Klimakrise, Artenvielfalt und so, die sehr vielen Leuten ja, vielleicht nicht bewusst sind, aber die breite Masse auf jeden Fall schon mal gehört hat, so. Aber gibt es denn auch Gefahren, sage ich mal, mit denen ihr euch beschäftigt, die jetzt vielleicht nicht so ins Licht der Öffentlichkeit gelangen? Also zum Beispiel, ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, wo es irgendwie um eine Diskussion ging, ob jetzt Ressourcen aus dem Meeresboden abgebaut werden dürfen, zum Beispiel so im Sinne von, wie jetzt Bergbau auch an Land betrieben wird. Das ist ja vielleicht was, wo ich jetzt vom Gefühl her sagen würde, da hat jetzt die breite Masse vielleicht noch nicht so unbedingt von gehört. Also ja, gibt es so, ich würde mal sagen, versteckte Bedrohungen, mit denen ihr euch beschäftigt oder auch über die ihr versucht aufzuklären?
Natürlich, jede Art von Eingriff in den Meeresboden, in die Meeresumwelt per se kann schädliche Auswirkungen haben. Und bei ganz vielen Arten ist es einfach noch nicht letztendlich belegt, was für Auswirkungen da tatsächlich zu erwarten sind. Oftmals ist es tatsächlich so, dass man an irgendwas arbeitet, was aufbaut, was verändert. Und erst im Nachhinein anhand der Folgen abschätzen kann, welche Mechanismen man da überhaupt in Gang gesetzt hat. Also im Endeffekt, wie wenn ich einen Automotor habe und keine Ahnung habe, wofür die einzelnen Teile sind, dann kann ich halt Stück für Stück irgendwelche Teile rausschrauben und vielleicht erst dann später verstehen, wofür dieses Teil da war, wenn die Maschine nicht mehr läuft. Und genauso ist es da auch. Wir haben zum Beispiel jetzt erst letztes Jahr gelernt, dass die Grundschleppnetzfischerei, also eine Art der Fischerei, bei denen ein schweres Netz auf dem Boden entlang gepflügt wird, um eben am Grund lebende Fische aufzuscheuchen und zu fangen, mehr CO2 wieder ins Wasser abgibt, als durch den kompletten Flugverkehr ausgestoßen werden. Und diese Gigatonne zusätzlich, die jedes Jahr allein durch diese Art der Fischerei im Meer landet, verhindert natürlich auch, dass mehr CO2 aus der Atmosphäre im Wasser gebunden wird. Das heißt, es kommt zur Übersauerung. Gleichzeitig kann an Land und in der Atmosphäre das CO2 nicht mehr abgespeichert werden, was natürlich auch die Klimakrise weiterhin befeuert. Und so sind es halt sehr, sehr viele Arten des Eingriffs einfach erst im Nachhinein abschätzbar. Was jetzt so den Raubbau am Boden angeht, das kommt natürlich auch sehr stark darauf an, wo das Ganze stattfindet. Aber sowas funktioniert natürlich auch nicht einfach dadurch, dass Taucher und Taucherinnen runtergehen und Sachen einsammeln, sondern da wird erstmal über Monate, wenn nicht sogar Jahre, seismisch gescannt. Das heißt, da werden Arrays von, sag ich mal, Knallkörpern hinter Schiffen hergezogen, die alle paar Sekunden Explosionen auslösen und über das Echo- und Aufnahmegeräte dann am Schiff ein 3D-Bild von diesem Meeresboden erstellt wird. Allein die Lärmbelästigung oder die Lärmverschmutzung, die dadurch entsteht, sorgt dafür, dass unzählige Arten vergrämt werden, dass Meeressäugetiere Knalltraumata erleben, bis hin zu inneren Blutungen erleiden, dass Tiere über Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Kilometer vergrämt werden, weil sie einfach nicht mehr miteinander kommunizieren können, weil die Explosionen die eigene Klangwelt komplett dominieren, dass die Tiere so gestresst sind, dass sie sich auf den Strand werfen, um diesem Lärm zu entkommen. Das sind alles eben Effekte, die da irgendwie mit reinspielen. Und deswegen können wir nicht einfach davon ausgehen, wenn wir an Land keine Ressourcen mehr haben, dann graben wir den Meeresgrund um, weil da ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial da. Das Gute ist natürlich, dass es meistens in Tiefen liegt, in denen die für den Menschen schwer erreichbar sind und dass das deswegen vielleicht bislang noch kein großes Thema ist. Aber jedes Land hat eben auch die rechtliche Zusage, bis zu 200 Meilen von der eigenen Küste raus, die Bodenschätze zu nutzen. Und wenn das Einzug hält, dann haben wir eine ganz andere Problematik. Das heißt, das müssen wir natürlich im Auge behalten und frühzeitig eben unterbinden, wenn klar ist, was die Auswirkungen sind.
Ja.
Aber das ist dieses große Problem generell. Wir kümmern uns immer sehr, sehr stark um die Auswirkungen, denken aber vorher nicht wirklich nach. Und wenn wir vorher nachdenken und wissenschaftliche Studien in Auftrag geben, dann werden die meistens einfach in den Wind geschossen. Das sieht man zum Beispiel in der Ostsee sehr stark mit dem Fehmarnbelt-Tunnel. Da wird eben ein 18 Kilometer langer Tunnel mitten durch ein Meeresschutzgebiet gegraben. Das ist natürlich Lärm, man sandet die komplette Wassersäule ein, man stört die Tiere, die da durchziehen, man zerstört den einmaligen Meeresboden, der da unten ist. So ein Mega-Rippelfeld wird dadurch zerstört, von Pflanzen, die eingesandet werden und verschwinden. Und die ganzen Bentos, wie zum Beispiel Muscheln, Schnecken, Kleinstlebewesen, die ja auch eine Nahrungsgrundlage für die Fischwelt darstellen, sind einfach eingesandet und verschwinden. Also allein dadurch müsste schon klar sein, das dürfte eigentlich nicht passieren. Aber die wirtschaftlichen Interessen überwiegen einfach meistens und die Folgen werden einfach in die Kostenkalkulation irgendwie nicht mit einbezogen. Und das ist erschreckend.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was du eben schon angesprochen hast, so dass halt ganz oft einfach nicht belegt ist, so welche Folgen irgendwie die Handlung haben. Und dann, wie du sagst, so es gibt irgendwie wissenschaftliche Ausarbeitungen vorher, die belegen könnten, vielleicht was passieren würde, aber ja, die werden dann in vielen Fällen dann doch oft ignoriert. Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, was so das Problem ist, oder was das Problem ist, was die Probleme sind. Ja, eher eine große Anzahl, die du angesprochen hast und ausgeführt hast. Wir wollen jetzt mal genau auf eure Arbeit eingehen. Du hast ja eben schon angesprochen, ihr seid sehr aktiv, ihr geht an das Problem ran. Ich habe im Intro ja schon gesagt, du bist der Kampagnenleiter von der deutschen Sea Shepherd. Also du warst auch selber schon auf vielen Kampagnen dabei. Kannst du mir und unseren HörerInnen vielleicht mal so einen Einblick davon geben, wie eure Arbeit eigentlich genau abläuft. Also, was machst du genau oder was macht ihr genau auf diesen Kampagnen?
Ja, das lässt sich sehr schwer verallgemeinern. Also Sea Shepherd macht sehr viele Kampagnen im Jahr. Also wir haben in den letzten Jahren das auch durch den Ausbau der Flotte deutlich steigern können. Wir haben ungefähr 30 bis 40 Kampagnen, die wir jedes Jahr weltweit durchziehen. Und jede Kampagne greift eben an einem anderen Punkt an. Und je nachdem, an welchem Punkt man angreift, bedient man sich anderer Strategien und Taktiken, um eben diese Ziele zu erreichen. Ich kann zum Beispiel mal von ein paar Kampagnen erzählen, auf denen ich war. Es hat bei mir angefangen 2014, 2015. In den beiden Jahren war ich zum Beispiel auf den Färöerinseln aktiv. Das ist eine kleine Inselgruppe zwischen Schottland und Island. Und auf diesen Färöerinseln werden das ganze Jahr über Wale und Delfine gejagt, in Buchten getrieben und da am Strand geschlachtet mit Messern und Lanzen. Das passiert ja mehrmals im Jahr. Das sind in den letzten Jahren auch teilweise Schlachtungen gewesen, wo über 1000 Tiere gestorben sind. Gleichzeitig kommen dann auch noch Großwale, die gestrandet sind, mit dazu, die auch geschlachtet werden. Und so summiert sich das zu horrenden Höhen. Da haben wir eben 2014 und 2015 versucht, das Ganze eben zu unterbinden, indem wir Freiwillige an Land stationiert haben, die auf Ausguck gegangen sind und mit Ferngläsern das Meer nach Schulen von Walen und Delfinen abgesucht haben und hatten dann eben eine Präsenz auf See mit Schiffen und Schnellbooten, die dann genau bei Sichtungen so schnell wie möglich dahin gefahren sind und versucht haben, die Tiere abzuschirmen und sicher an den Inseln vorbeizugeleiten. Dann haben wir Kampagnen, die zum Beispiel, dann hatten wir zum Beispiel in den letzten, ja, zehn, nee, das muss ich anders formulieren, dann hatten wir bis 2015 ungefähr jedes Jahr Kampagnen im Südpolarmeer zum Schutz der Wale vor der japanischen Walfangflotte, bis zu dem Zeitpunkt, wo durch unser Eingreifen das nicht mehr rentabel war und Japan davon abgesehen hat, in internationalen Gewässern Wale und Delfine zu jagen. Und als die das beendet haben, wurden natürlich unsere Schiffe frei. Das heißt, die waren im Winter nicht mehr gebunden an diese Walschutzkampagnen. Und Sea Shepherd hat angefangen, sich um dieses Themengebiet der illegalen, undokumentierten und unberichteten Fischerei zu wenden. Man spricht da auch eben von IUU-Fishing. Und das ist ein Phänomen, das weltweit stattfindet in den verschiedensten Ausführungen. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass ein Schiff, das gar nicht fischen darf, weil es keine Lizenzen hat, unterwegs ist, dass sie in Schonzeiten agieren, dass sie auf geschützte Arten gehen oder Fischereimethoden benutzen, die verboten sind. Kann es Dynamitfischen sein, kann aber auch die Jagd auf Haie sein, Longlining, Haifischfinning. Das geht aber dann auch bis zur Verwendung der falschen Maschengrößen oder des Fischen in No-Take-Zones. Und je nachdem, wo man da ist, muss man natürlich seine Taktik dementsprechend anpassen. Ich war zum Beispiel in Benin mit dabei, ein kleines Land im Golf von Guinea. Und da haben wir, wie in vielen anderen afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern auch, Kollaborationen mit staatlichen Einrichtungen, das heißt Fischereibehörden, der Marine. Und was wir da machen, ist, wir stellen quasi unser Schiff, Crew, Verpflegung und den Sprit und nehmen gleichzeitig eben Angehörige von diesen Behörden mit an Bord, die mit uns die Patrouillen fahren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unser Wissen, wo sich illegale Operationen, wo sie stattfinden, wie man sie erkennt. Und gleichzeitig haben wir die staatliche Autorität mit dabei, um die Aktionen auch in heimischen Gewässern zu unterbinden. Sprich, wir fahren auf Patrouille, das geschieht meistens verdeckt, das wird vorher nicht angekündigt, in welchen Ländern wir da operieren und wann wir wo sind. Wir nehmen heimlich die Angehörigen, zum Beispiel der Marine, mit an Bord und fahren dann die Patrouillen, kontrollieren, ob Fischer in Schutzgebiete einfahren und machen Inspektionen. Das heißt, wir starten quasi von Bord dieser großen Schiffe, Schnellboote, die vorausfahren und die Fischer auf frischer Tat im Endeffekt ertappen, stoppen die, während die Marine dann an Bord geht und das Schiff sichert, gehen unsere Offiziere mit an Bord und führen Inspektionen durch. Die gucken quasi die Logbücher an, die Fangbücher, gucken nach den Lizenzen, gucken aber auch in die Laderäume, gucken sich das Fischereigeschirr an, gucken, ob es zum Beispiel Gefangene oder in Sklaverei-ähnlichem Verhältnis lebende Besatzungen mit an Bord gibt. Und sobald da etwas gefunden wird, was irgendwie verdächtig erscheint oder sogar klar illegal ist, werden diese Schiffe festgesetzt und in den Hafen gebracht und da kümmern sich dann die lokalen Autoritäten darum, dass das Schiff festgesetzt wird, der Fang beschlagnahmt wird und eben auch die Verursachenden ja dem Justizsystem zugeführt werden. Das hat natürlich den Sinn, dass wir versuchen, genau in diesen Hotspots, wie ich sie vorhin erklärt habe, auch eine Art Vergrämungseffekt schaffen. Das heißt, dass Operateure, die jetzt ihre Fangflotten in solche Gewässer schicken, mit einkalkulieren müssen, dass sie diese Schiffe verlieren, dass sie die Crew verlieren, dass sie hohe Strafen zu bezahlen haben. Und das soll natürlich abschrecken und das ganze Geschäft unrentabel machen. Und das funktioniert sehr gut, weil wir sehen natürlich gerade in diesen Ländern, in denen wir häufig sind und mit denen wir starke Kooperationen haben, wie zum Beispiel in Gambia, Liberia, Benin, Gabun, dass da die illegale Fischerei deutlich auf dem Rückzug ist.
Ja, das ist voll der interessante Einblick, den du uns da jetzt gerade gegeben hast. Ich fand es auch interessant zu hören, dass Sea Shepherd auch so sehr international vernetzt ist. Also das war mir vorher natürlich ein bisschen bewusst, weil ich mich ja mit euch beschäftigt habe hier im Vorlauf auf die Folge. Aber wie organisiert ihr euch denn genau? Also gibt es wie Sea Shepherd Deutschland dann auch in vielen verschiedenen anderen Ländern eigene Organisationen, die so für sich arbeiten? Oder also im Grunde hast du ja eigentlich schon gesagt, so für die Kampagnen, die ihr betreibt, seid ihr ja fast gezwungen, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, weil ihr einfach in verschiedenen Meeren unterwegs seid. Also würdest du schon sagen, dass da zwischen den verschiedenen Organisationen eine enge Zusammenarbeit betreibt, oder ist es eher, dass Sea Shepherd Deutschland dann sich an die Marine zum Beispiel von unterschiedlichen Ländern richtet?
Also Sea Shepherd ist so organisiert, wir haben quasi einen Dachverband, Sea Shepherd Global, der die großen Schiffe von uns betreibt. Also die Age of Union, bis vor kurzem die Bob Barker und so. Und die Schiffe werden hauptsächlich eben in, habe ich einen Blödsinn erzählt, das mal kurz.
Kein Problem.
Sea Shepherd hat einen Dachverband, Sea Shepherd Global, und Sea Shepherd Global führt die großen Kampagnen aus, bei denen die großen Schiffe eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Age of Union, die Ocean Warrior und bis vor kurzem eben auch die Bob Barker. Und Sea Shepherd Global wird eben auch gestützt, indem Landesgruppen, wie zum Beispiel Sea Shepherd Deutschland oder Italien, Frankreich, England, Gelder bereitstellen für diese Kampagne und eben auch Crew liefern. Und dadurch ist quasi die internationale Arbeit immer auch von internationalen Sea Shepherd Gruppen mit geleitet. Gleichzeitig machen wir aber Sea Shepherd Deutschland auch unsere eigenen Kampagnen. Wir haben in den letzten beiden Jahren auch sehr erfolgreich die Baltic Sea Kampagne betrieben in der Ostsee, bei der es darum geht, Geisternetze aufzufinden und zu bergen, also verloren gegangenes oder über Bord geworfenes Fischereiequipment, was eben über Jahrhunderte im Meer weiter fangen und töten kann. Wir gehen auf Patrouillen nach illegalen Netzen und versuchen eben auch Übertretungen der Schleppnetzfischerei aufzudecken, sogenanntes Discarding und Highgrading. Und dafür haben wir natürlich auch unsere eigenen Mittel und eben auch ein eigenes Schiff. Das letzte haben wir jetzt gerade übergeben an Sea Shepherd in Griechenland, die Emanuel Bronner. Das war so ein 13-Meter-Schiff. Und jetzt bekommen wir tatsächlich nächstes Jahr unser erstes großes Schiff für die Ostsee. Und damit können wir natürlich auch deutlich größere Gebiete wieder abdecken und können unseren Aktionsraum auch weiter ausweiten, also auch außerhalb von der deutschen Ostsee zum Beispiel.
Wenn du jetzt über eure Arbeit sprichst, dann ist es ja schon, wie du im Grunde auch schon am Anfang angekündigt hast, ihr geht halt wirklich ran. So, also ihr seid wirklich sehr aktiv. Das ist ja bestimmt für euch und für alle Aktiven bei euch in der Organisation jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Also, was würdest du denn sagen, welche Gefahren erwarten euch bei euren Kampagnen oder ja vor allen Dingen auch, welche Hindernisse werden euch in den Weg gestellt?
Ja, fangen wir mal bei den Hindernissen an, weil die sind natürlich immer allgegenwärtig. Also natürlich Corona war eine große Herausforderung für uns, weil unsere Kampagne nur deswegen nur dann stattfinden kann, wenn alle Leute einsatzbereit sind. Und wenn sich eine Corona-Infektion in der Crew ausbreitet, dann steht natürlich auch die Kampagne. Das war tatsächlich in den letzten Jahren vermutlich das größte Problem. Was aber auch passiert ist, dass die Bürokratie und Behörden uns versuchen, irgendwie Steine in den Weg zu legen. Also gerade in Deutschland braucht man natürlich für alles, was man auf See auch machen will, Genehmigungen. Und für diese Genehmigungen werden teilweise horrende Summen abgerufen. Und man stößt auf Behörden, von denen man davor noch nichts gehört hat und nicht gedacht hat, dass sie irgendwas mit der Sache zu tun hat. Das macht die Arbeit natürlich schwieriger, aber das ist jetzt das birgt jetzt per se keine große Gefahr für die Leute, die sich daran beteiligen. Die kommen dann tatsächlich durch die Einsätze zustande. Wir versuchen natürlich immer, Gefahren mit in der Risikobewertung mit aufzunehmen, zu mitigieren, also dafür zu sorgen, dass wir unsere Kampagne so angepasst haben, dass diese Gefahren eben minimiert und kontrollierbar werden. Aber es passieren können immer wieder Sachen passieren. Also zum Beispiel gerade auf den Fähröhren, wo man eine große Gemeinschaft von Menschen hat, die hinter dieser Waljagd stehen. Für die ist man natürlich als Aktivist, der das verhindern will, der absolute Feind und muss sich da auch Konfrontationen aussetzen. Das heißt, man wird auch bedroht, man bekommt vielleicht auch mal ein Walfangmesser aus der Nähe gezeigt, das man eigentlich nicht sehen will, was natürlich einschüchtern soll. Die haben uns damals große Steine in die Windschutzscheibe geworfen, uns mit Silvesterraketen beschossen, Nummernschilder geklaut und Reifen aufgestochen, versucht, die Leute einzuschüchtern. Da an solchen Orten, wo man eben mit den Leuten direkt konfrontiert ist, wird es natürlich auch mal gefährlich. Das kann tatsächlich auch an der Ostsee passieren. Also auch da gibt es Fischer, die sehr, sehr aggressiv reagieren. Und da geht es halt dann darum, die Leute zu schulen, wie sie sich zu verhalten haben und auch immer Leute dabei sind, die erfahren genug sind, um Konflikte zu managen, zu entschärfen, aber auch zu wissen, wann man sich Hilfe holen muss, zum Beispiel durch die Polizei. Ansonsten zum Beispiel in der Ostsee, die Arbeit unter Wasser ist natürlich auch nie ungefährlich. Wir bergen diese Geisternetze mit einem Tauchteam und die TaucherInnen müssen unter Wasser bei absoluter Kälte, das geht teilweise an die 5, 6 Grad ran, bei Nullsicht versuchen, schwere Netze zu heben, die normalerweise von großen Schiffen gezogen werden. Und da ist es natürlich super wichtig, dass wir in der Ausbildung und in der Einsatzplanung und in der Durchführung so gut sind, dass die Gefahren, die da ja eben auftreten können, wie zum Beispiel, dass man sich verheddert oder dass man sich vielleicht irgendwie schneidet oder an den Werkzeugen verletzt, dass sowas einfach gering gehalten wird. Auf hoher See kann es dann aber auch schon mal brenzliger werden. Also in der Kampagne 2020, als ich in Benin war zum Beispiel, wurden wir auf hoher See ungefähr 40 Meilen von der Küste entfernt von einem nigerianischen Piratenschiff angegriffen, die schwer bewaffnet waren und versucht haben, das Schiff unter ihre Kontrolle zu bringen. Also auch solche Sachen können tatsächlich mal passieren und die gehen dann glimpflich aus, wenn man eben gut vorbereitet ist, wenn jeder weiß, wie man sich in so einem Notfall zu verhalten hat. Und dann lassen sich auch wirklich kritische Situationen gut meistern.
Ja, das ist sehr eindrücklich, was du hier erzählst, aber spannend, dass du erzählst, wie ihr euch da auch drauf vorbereitet, beziehungsweise du auch sagst, wenn man gut vorbereitet ist, dann kann man zumindest die größte Gefahr vielleicht vorwegnehmen. Wir haben jetzt über die Gefahren, über die Hindernisse gesprochen, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was Positives vielleicht noch unseren HörerInnen mitgeben oder es zumindest versuchen, würde ich mal sagen. Gibt es denn irgendwo gute Beispiele? Du hast zum Beispiel eben schon angesprochen, dass Japan den Walfang beendet hat und auch gesagt, dass so die Technik, sage ich mal, der Abschreckung eigentlich ganz gut funktioniert. Also Wo würdest du denn sagen, gibt es irgendwie positive Beispiele für den Erhalt von einer gesunden Artenvielfalt oder auch wo wurde gewisse Arten vielleicht auch stabilisiert oder gesunde Meere wieder stabilisiert, hergestellt?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also wird es keine positiven Beispiele geben und auch keine Erfolge, dann würde man wahrscheinlich auch nicht über Jahre oder Jahrzehnte diese Arbeit machen können, weil das natürlich auch psychisch ganz schön herausfordernd sein kann, in solchen Einsätzen zu sein. Ich kann mal anfangen, klar, das Beenden des internationalen Walfangs oder Walfangs in internationalen Gewässern ist natürlich ein Riesenschritt. Das bedeutet nicht, dass Walfang nicht mehr stattfindet. Der findet halt jetzt in heimischen Gewässern statt, also in den eigenen Hoheitsgewässern, in denen wir nicht operieren können, weil in dem Fall die Küstenwache und die Marine von den Ländern uns sofort an der Ausführung unserer Arbeit hindern würde auf die eine oder andere Art und Weise, weil es eben in diesen Ländern legal ist. Da gehört natürlich Island dazu, Norwegen in großem Maße, immer noch Japan und aber auch die Färöerinseln, die zu Dänemark gehören. Also das Problem ist bei weitem noch nicht aus der Welt geschafft, aber da darf man einfach auch nicht aufgeben. Was so die illegale Fischerei angeht, hat Sea Shepherd in den letzten 6-7 Jahren über 80 Schiffe festnehmen lassen und festgesetzt. Und das ist ein Riesenerfolg. Also das sind alles Schiffe gewesen, die nicht in dem Graubereich, sondern die eindeutig illegal unterwegs waren. Fischer, Boote und Trawler, die für unzählig viel Leid verantwortlich waren. So haben wir zum Beispiel ein Schiff festgenommen, das alleine in der Lage war, fast die komplette Haifischpopulation in diesen Gewässern auszurotten. Ein Schiff, das in dem Abertausende Haifischflossen gefunden wurden. Das Schiff operiert natürlich nicht mehr. Und das ist natürlich für die Haie in dieser Region ein Riesenpunkt. Wir merken aber auch, dass eben durch diese Vergrämung Meeresschutzgebiete derartig geschützt werden, auf der einen Seite, dass sich die Meeresumwelt erholen kann. Und da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, wenn man wirklich absolut strikte und gut patrouillierte und kontrollierte No-Take-Zones hat, dass sich da die Meeresumwelt auch wieder erholen kann, wenn die nicht schon bis auf den Grund niedergeritten wurde. Das gibt natürlich macht natürlich Mut und gibt Grund zur Hoffnung. Allerdings sind das auch, wie gesagt, solche Hotspots, die man nicht überall findet. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, solange wir eben nur diese Schutzgebiete schützen. Und die meisten Schutzgebiete stehen nicht wirklich unter Schutz. Wird sich der Zustand der Meere einfach weiter verschlechtern. Das heißt, wir müssen eben dafür sorgen, dass auch Länder zusammenarbeiten und sich auf Schutzvereinbarungen einigen können. Wir haben das zum Beispiel jetzt gesehen zwischen Ecuador, Costa Rica, Panama, Kolumbien in diesem Bereich, wo es ein riesiges Meeresschutzgebiet gibt, wo man sich darauf geeinigt hat, dass das zumindest schützenswert ist. Ob es jetzt richtig geschützt ist, sei es mal dahingestellt, aber zumindest scheinen jetzt auch mal Länder zusammen sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, es bringt halt nichts, wenn bestimmte Arten oder bestimmte Gebiete punktuell geschützt sind, aber die Migrationsrouten von diesen Fischen zum Beispiel weiterhin der Fischerei preisgegeben werden können. Fische und gerade auch Haie, Delfine, Wale bleiben ja nicht an einem Ort, die wandern ja. Und von daher brauchen wir ein sehr, sehr starkes, gut patrouilliertes, gut geschütztes Netzwerk an Schutzzonen, damit sich da zumindest die Meeresumwelt ja erhalten kann.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, aber auch schön zu hören, dass es auf jeden Fall positive Beispiele gibt oder auch positive Anstöße auf verschiedenen Ebenen. Wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen und am Ende unserer Folge schauen wir immer gerne so ein bisschen auf, ich sag mal, die Macht der Einzelnen oder geben unseren HörerInnen so einen gewissen Anstoß vielleicht auch mit. Und was würdest du denn jetzt sagen, wie kann man sich jetzt nach dieser Folge für eure Arbeit oder generell, ich sag mal, auch für den Schutz der Meere einsetzen? Also was kann da jeder und jede Einzelne von sich aus tun?
Ja, das Ganze fängt natürlich schon beim eigenen Konsum an. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, die gesamte Weltbevölkerung mit Fisch zu ernähren. Das ist einfach nicht tragbar. Und für uns und wahrscheinlich auch für die meisten HörerInnen hier von diesem Podcast ist Fisch tatsächlich ein Lebensmittel, auf das man verzichten kann. Auf der einen Seite kann man es natürlich gut ersetzen. Es gibt super vegane Alternativen dafür. Es gibt aber auch sehr viele rein pflanzliche Alternativen, die einen mit den wichtigsten Nährstoffen versorgen können, wie zum Beispiel Algen, die ein sehr guter Lieferant für Omega-3-Fettsäuren und so weiter sind. Da hat man auf jeden Fall schon mal den großen Impact. Also da macht man zumindest das Problem schon mal nicht schlimmer. Und das lässt sich von jetzt auf gleich umsetzen, egal wer man ist und wo man ist. Gleichzeitig sind wir natürlich als Organisation, die diese Arbeit macht, sehr stark auch auf Spenden angewiesen. Das heißt, der Betrieb von den Schiffen und den Kampagnen verschlingt wahnsinnig viel Kohle, gerade jetzt in der Energiekrise, wo die Preise auch für Betriebsmittel sehr hoch sind, ist echt jeder Euro eine gute Unterstützung. Das heißt, wenn jemand noch im Jahresende ein bisschen Geld über hat und uns unterstützen will, dann ist das natürlich eine fantastische Sache. Ansonsten gibt es natürlich auch sehr viele lokale Initiativen von Menschen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, denen man sich anschließen kann. Man kann sich sehr gut weiterbilden und Verbindungen, Verknüpfungen herstellen. Und je mehr man weiß, desto mehr Lösungen fallen einem dann hoffentlich auch ein. Und für die paar, die sagen, gut, ich will mich da an dieser Aktionsform oder an dieser Arbeit direkt beteiligen, gibt es natürlich die Möglichkeit, bei uns auch direkt mitzuwirken im Rahmen unserer Kampagnenarbeit oder eben auch als Volunteer im Verein. Das heißt, man kann sich über die Website bewerben für die Mitarbeit, auch für die Mitarbeit auf hoher See und bei den internationalen Kampagnen. Und wir suchen immer motivierte Menschen, die Lust haben und die den Mut verspüren, sich für die Meere direkt einsetzen zu wollen. Und da ist natürlich auch jede Person herzlich willkommen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere Folge. Vielen Dank, Flo, für das tolle Gespräch und vor allen Dingen für deine Zeit. Ich fand es sehr, ja, teilweise erschreckend, aber vor allen Dingen sehr eindrücklich, was du erzählt hast und vor allen Dingen, ja, also dieser Punkt, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist, so dieses Jahr, die Welt dreht sich halt nicht um uns Menschen und man muss immer so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, man muss immer gucken, welche Folgen die eigenen Handlungen haben und welche Auswirkungen das, ja, auf die Lebewesen und auf die Umwelt um uns herum hat. Also vielen Dank dafür und wir wünschen dir und der ganzen Organisation Sea Shepherd natürlich viel Erfolg bei eurem Engagement und ja, an der Stelle vielleicht auch schon mal einen guten Start ins neue Jahr.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, für das Zuhören dieser Folge und für das Zuhören aller Folgen, die wir in diesem Jahr herausgebracht haben. Für uns im Team war es super interessant, mit so vielen verschiedenen Menschen zu sprechen und uns in diesem Jahr mit so vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen zu dürfen. Und wir hoffen, dass ihr genauso gerne zugehört habt. Das war die letzte Folge dieser Art für das Jahr 2022. Aber wir starten natürlich mit voller Motivation in die Planung fürs nächste Jahr. Und die Überraschung, die ich im Intro schon angekündigt habe, wir werden auch Ende des Jahres nochmal mit einer kleinen Sonderfolge zurück sein. Bis dahin, schaut doch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, um zu sehen, was bei Marsifunde sonst noch so los ist. Und schreibt uns gerne eine Mail an podcast@marsifunde.de. Wir freuen uns immer über Feedback und Kritik oder Lob oder wie auch immer über die Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt. Aber wir freuen uns genauso, wenn ihr uns zum Beispiel erzählt, welche eure Lieblingsfolge in diesem Jahr war oder vielleicht auch, was ihr euch fürs nächste Jahr wünscht. Genau, ansonsten abonniert und bewertet doch auch gerne diesen Podcast, wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcast hört. Und dann, ja, im Namen des ganzen Podcast-Teams wünsche ich allen, die feiern, eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.